HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Martin Walzer. Gastgeber ist Ruthard Stäbler ein. Herr Walzer, benutzen Sie eigentlich ein iPhone?
Erst nachdem ich dieses Buch geschrieben habe. Also ich habe so ein Handy, mit dem ich auch iPhone senden könnte, aber ich benutze es nur als Telefon, nicht für E-Mails, um das klar zu machen. Höchstens SMS.
In Ihrem Roman Das 13. Kapitel benutzt die Heldin, die Protagonistin Maya Schneilin ein iPhone in einem entscheidenden, fast rettenden Moment. Eigentlich ist es ja ein Liebesroman, muss man sagen, mit einigen theologischen Mucken. Und vielleicht ist einer dieser Mucken dieses iPhone, weil es am Ende nicht funktioniert. Diese Theologin, die da angebetet wird, Maya Schneilin, schreibt erstmal Briefe auf Büttenpapier sogar. Ja. Kann man sagen, dass also dieser Prozess am Ende auf iPhone auch so eine Art von, ja, sogar Vergeistigung hat, so ein theologisches Moment, fast wie ein Wunder, weil es nicht real ist, diese digitale Welt, aber auf die reale Welt einwirkt?
Ja, das ist Ihre liebenswürdige Interpretation. Ich sage ja auch immer, jeder liest seinen Roman, nicht meinen. Ich habe alles, was Sie jetzt sagen, natürlich nicht denken können, sondern das hat sich einfach angeboten, von selbst, und das gehört dazu, ich glaube nicht nur Schriftsteller, sondern ich muss nie wissen, warum ich etwas mache. Ich muss nicht wissen, warum ich jetzt da iPhone mache, sondern es bietet sich an und dann mache ich es und dann begreife ich es, dass es da jetzt hingehört und dann versuche ich etwas daraus zu machen, aber ich muss mir nicht erklären, warum es, wenn ich es nachträglich, so wie Sie jetzt das schildern, dann würde ich sagen, es ist ein erregendes Moment. Es wird von da ab ein bisschen dramatischer als auf Büttenpapier. Nicht?
Der Schriftsteller in Ihrem Roman, Das 13. Kapitel, ist verliebt in diese Theologin, weil er sie ein einziges Mal sieht und dann unsterblich verliebt und will an sie herankommen, aber sie ist ziemlich zugeknöpft, auch in einer guten Ehe aufgehoben. Aber der Schriftsteller ist so geschickt, sagen wir mal so, dass er ihr solche, ja, Schmeicheleien schreiben kann, die Schmeicheleien eines Verführers. Ich zitiere nur eins, ihr Mund, diese schwungvolle Schwelle. Solche Hymnen, gehen die Ihnen leicht von den Lippen oder noch besser, können Sie sowas leicht schreiben?
Also von den Lippen gehen sie mir keinesfalls, das kann ich nur schreiben. Das ist ja auch, bitteschön, der Sinn davon. Was die einander schreiben, könnten sie einander nicht sagen. Das lebt von der Unterstellung oder Illusion, dass wir alle unseren Nächsten, mit denen wir toll verheiratet sein können, wir können nicht unser ganzes Innenleben aussprechen. Dazu brauchen wir einen entfernten Partner oder Partnerin, mit dem man nur schriftlich verkehren kann. Das heißt eben, wenn es sich um Liebe handelt, dann ist die Liebe Sprache. Mhm. Nicht? Und das finde ich sowieso sogenannt, also Liebe macht aus jedem einen sprachmächtigeren Menschen als ohne Liebe. Das liegt auf der Hand.
Aber ist das nicht auch ein bisschen Taktik? Verrät der Schriftsteller in Ihrem Roman Basil Schlupp nicht etwas, um an diese Frau heranzukommen?
Gut, also er enthüllt auch, wenn Sie das eine Methode nennen wollen, das tut er dann ja auch selber. Einmal sehr viel später sagt er, ich wollte Ihnen entsprechen, wie Ihnen noch nie ein Mensch entsprochen hat. Also er wollte Sie verehren, wie Sie noch nie verehrt worden ist. Mit solchen Tiraden will er natürlich dann paradieren. Und das ist ja auch so. Aber das ist, glaube ich, jetzt sage ich wieder etwas, als wüsste ich es. Ich glaube, jeder Liebende und jede Liebende die haben erstens die Illusion, das war noch nie wie jetzt. Zweitens, es kann für dich nie mehr so jemand kommen wie ich und umgekehrt. Das sind die Illusionen, die unter dem Namen Liebe laufen.
Aber hier ist es auch gleich ein Verrat. Der Schriftsteller verrät ja das wichtigste Geheimnis seiner Frau.
Gut, ja, das kommt dazu. Er fängt damit an, aber sie macht das mit. Sie verrät dann auch Sachen von ihrem Corbinian. Und beide stellen fest, dass es lustvoll ist, den Ehepartner zu verraten. Das tut gut. Der Basil bietet seine Verratspassagen an. Er will dadurch Maya näher kommen. Dann wird sie sehen, wie wichtig sie für ihn ist, wenn er ihr zuliebe seine Iris verrät. Mhm. Aber bitte, ich bin jetzt bei Gesprächen über das Buch schon dann an solcher Stelle darauf gekommen, dass jemand dann statt Verrat dann Betrug sagt. Und da muss ich jedes Mal sagen, Betrug kommt überhaupt nicht vor. Betrug, das wäre am Samstag im Hotel. Das kommt nicht vor. Aber Verrat, und zwar Verrat vom Heiligsten, wenn Sie so wollen, das muss vorkommen, das tut gut, das ist befriedigend. Wenn man, sagen wir mal, glücklichst verheiratet ist, dann weiß man auch allmählich, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Und dann muss es lustvoll sein, wenn man auch das einmal verraten darf, was man sonst überhaupt nicht sagen darf.
Außerdem verbinden natürlich Geheimnisse ungemein.
Ja, und Geheimnisse zwingen zum Verrat. Etwas, was geheim gehalten werden muss, muss verraten werden.
Möglicherweise gibt es aber ein ganz anderes Moment in diesem Roman, das 13. Kapitel. Sie haben ja schon vorher theologisch angehauchte Romane geschrieben und auch geäußert, dass Sie sehr, sehr, ich glaube, 2 Jahre lang Søren Kierkegaard, diesen Philosophen und Existenzialisten, gelesen haben. Und ich habe bei Kierkegaard ein interessantes Zitat gefunden. Wer sich aber nicht zu offenbaren mag, der kann nicht lieben. Und wer nicht lieben kann, er ist der unglücklichste von allen. Also zur Liebe, wer sich nicht offenbaren kann, der kann nicht lieben. Und dieses Moment, sich offenbaren, das habe ich in diesen Briefen gefunden. Und deswegen sind es vielleicht gerade Briefe, ist es auch die Form der Offenbarung. Und es hat auch was Theologisches.
Gut, das ist natürlich jetzt ein Wort eines ganz großen Theologen, der nennt das Offenbarung. Das ist das, was ich gesagt habe. Er will ihr entsprechen. Er will sein Heiligstes, sein Innigstes an sie ausplaudern. Das, was er nicht einmal seiner eigenen Frau sagen kann, kann er ihr sagen. Und das da jetzt mit diesem großen Theologiewort Offenbarung, das wundert mich, dass der Kierkegaard das als Offenbarung bezeichnet hat. Weil ich kenne einen anderen Satz von ihm, der ist sozusagen abstrakt gesagt dialektische Theologie. Die Offenbarung wird kenntlich am Geheimnis. Das ist nochmal 2 Etagen höher. Ne?
Ja, das Theologische ist ja auch, vielleicht kommen wir noch darauf zu sprechen, im Doppelkopf von HR2 Kultur mit Martin Walzer und Ruth Schäblein als Gastgeber auf diese theologischen Momente in diesem Roman, aber auch in ihrem Werk insgesamt. Übrigens, Kierkegaard verurteilt die romantische Liebe genau mit diesen Worten, dass die Offenbarung eben höher ist. Die romantische Liebe ist eigentlich eine niedrigere Form der Liebe. Und in dem Tagebuch des Verführers ist ja der Johannes, dieser, der das Tagebuch führt, ein romantischer Verführer.
Ja, und was ist die romantische Liebe? Was ist das?
Das wäre dann vielleicht diejenige, die in der Samstagnacht vollzogen wird. Es ist ja doch eigenartig, dass in Ihrem Roman vielleicht einer der ersten Sex nicht vorkommt.
Glauben Sie, dass der Kierkegaard auch an sowas gedacht hat? Romantische Liebe ist, das glaube ich nicht. Ich meine, ist die romantische Liebe von vornherein in seinem Verständnis eine niedrigere Form von Liebe?
Ja, in diesem Tagebuch des Verführers entwickelt ja der Johannes eine ästhetische Strategie des Verführens. Wie gelange ich Macht über diese Verlobte, wie kann ich sie reizen? Und da habe ich bestimmte Momente am Anfang schon auch in Ihrem Roman gefunden, sind ja Taktiken.
Gut, ja, vielleicht ist das eine Naturnotwendigkeit, dass man dann so verfährt, mein Basil nennt das ja in aller selbstkritischen Bereitschaft, er nennt das ja Gefallsucht. Wenn ich jemanden gefallen will, dann kommt es mir auf Wahrheit nicht an und auf nichts kommt es mir an, sondern dann will ich gefallen und sonst nichts, koste es, was es wolle. Nicht? Und er sagt zwar, die Gefallsucht deformiert uns, auch die Schriftsteller und so weiter, aber er gibt zu, dass alles, was er gemacht hat, er wollte der Maya gefallen.
Und es ist natürlich auch ein Moment von romantischer Liebe im Sinne von Kierkegaard, der eben sagt, ja, wie Johannes da bei Kierkegaard im Tagebuch des Verführers, es geht mir nicht darum, ein Mädchen im äußerlichen Sinn zu besitzen, sondern darum, sie künstlerisch zu genießen. Und diese Genusssucht im ersten Moment oder dieses Verlangen nach Genuss bedarf der Verführung und die Verführung achtet auch nicht auf Nebeneffekte, auf Kollateralschäden. Und das macht er ja auch am Anfang, oder?
Ja, gut, aber da jetzt steige ich aus der Kierkegaard-Parallele, weil mit diesem Verlauf habe ich nichts zu tun. Nicht? Mir wäre schon diese Unterscheidung zwischen solcher und solcher Liebe, wäre mir fremd.
Ihre Theologin, Sie haben ja als angebetete Dame eine Theologin, eine protestantische Theologin, für die ja neben Karl Barth Kierkegaard der Gott ist. Und bei Kierkegaard, ich möchte doch nochmal drauf zurückkommen, weil ja das für die Theologin eine zentrale Rolle spielt, geht es ja bei Kierkegaard geht es um das Entweder-Oder. Die Theologin will aber das sowohl als auch.
Richtig, ja. Ich fand, das war höchste Zeit. Ich als Kierkegaard-Leser habe natürlich immer in der Nachfolge seines Entweder-Oders gelebt. Aber deswegen war es ein Bedürfnis, die Maya endlich schreiben zu lassen, sowohl als auch. Entweder-Oder, das seid ihr Männer. Nicht? Eine Frau ist sowohl als auch. Und das finde ich auch richtig. Also.
Und deswegen hat sie gerade auch Verständnis für diese Liebesbriefe, muss man auch sagen.
Ja, natürlich. Sie glaubt, obwohl sie das nicht ausdenken kann, wie das wäre, wenn sie das dem Corbinian sagen müsste, sie schiebt es immer noch auf. Nicht? Sie sagt, das wird vielleicht einmal später. Und sie verrät ihren Corbinian auch. Aber sie hält es für möglich. Die sind sowohl Corbinian als auch Basil. Und das ist eben, gestatten Sie, sage ich jetzt mal, sehr weiblich.
Im Doppelkopf von HR2 Kultur geht es auch immer darum, dass man den Gast fragt, was für Musik er hört, weil man auch über die Musik sehr viel erfährt, über die Person. Herr Walzer, was hören Sie gerne und was haben Sie ausgewählt für unser Gespräch?
Naja, ich bin von Natur aus dazu verurteilt, dass ich menschliche Stimmen über alle andere Art von Musik empfinde. Ich wollte ganz früher Sänger werden. Ich hatte eine angenehme Tenorstimme, aber es hat sich herausgestellt, dass ich als Tenor doch nicht in Frage komme. Aber es ist geblieben, meine Liebe zur menschlichen Stimme. Und da habe ich in jedem Zeitalter, gestatten Sie, hatte ich auch Lieblingssänger, zuerst Karl Erb und so weiter, dann Wunderlich und zuletzt jetzt Christian Gerhard. Und da natürlich Schubert-Lieder, Schumann-Lieder.
Und wir hören als erstes, Wer sich der Einsamkeit ergibt, von Franz Schubert.
Ach, dir ist wahr.
Das war »Wer sich der Einsamkeit ergibt«, gesungen von Christian Gerhaer auf Wunsch von Martin Walzer im Doppelkopf von H2 Kultur mit Ruth Stäblein als Gastgeber. Schubert-Lieder hören Sie gerne und Sie hören auch gerne diesen Interpreten. Was gefällt Ihnen gerade an diesen Interpreten?
Ja, gut, ich meine, das ist ja auch etwas, ich bin nicht dazu verpflichtet, schon durch Beruf nicht verpflichtet, zu wissen, warum ich das gerne höre. Ich höre es halt am liebsten. Ich finde auch, man darf nicht immer fragen, warum. Da zwingt man sich zu Erklärungen, die dann doch nie ganz stimmen. Ich finde den Gerhaer einfach, der hat eine so, gestatten Sie, eine so natürliche Stimme und trotzdem alle Kunst. Nicht? Der hat eben das, was ich am liebsten höre.
Mhm. Wir haben uns im ersten Teil des Doppelkopfes unterhalten über diesen Liebesroman, Ihren neuesten Roman, das 13. Kapitel, und waren stehen geblieben bei der Frau, bei der Frauenfigur, diese evangelische Theologin, die Maja Schnalin in ihrem Roman heißt. Und da sagten Sie, das sei typisch weiblich, dieses sowohl als auch. Ich möchte mal für unsere Hörer kurz zitieren, wie dann diese Maja den Schriftsteller Schlupp charakterisiert, und zwar als sowohl beängstigend raffiniert als auch grotesk unschuldig. Das ist dieses Dazwischen, ja, dieses eben nicht dieses Entweder-Oder-Denken von Kierkegaard. Und ich zitiere noch einen Satz. Sie lässt sich ja dann, könnte man fast sagen, oder ist mir doch auch am Anfang ein bisschen so vorgekommen, blenden dadurch, dass er so offen zugibt, ja, für mich ist die Lüge kein moralisches, sondern ein linguistisches Problem.
Ein was für
ein linguistisches Problem. Das heißt also, so, dieser ja, Verführer gut, sagt gut, ganz offen, ich habe eigentlich gar keine moralischen Skrupel.
Ja gut, das ist natürlich eine flapsige, leicht zynische, eine typisch intellektuelle Ausstattung seines Verbe-Vokabulars, dass er das, meine, das könnte er schon beweisen. Das sagt er jetzt halt so hin und dafür spricht auch einiges, also jetzt auch in meinem eigenen Verständnis, dass Lüge interessant ist als linguistisches Problem und nicht als moralisches Problem. Denn moralisch ist Lüge kein Problem. Das wissen wir alle, warum nicht gelogen werden soll, dass das immer eine Form der Herrschaft war, dass die Menschen die sogenannte Wahrheit sagen, weil Lüge, die Moral wurde immer von oben nach unten praktiziert. Die unten müssen die Wahrheit sagen, die oben hören sich das an, ob das wahr ist oder Lüge ist. Was sie selber betreiben, spielt dabei gar keine Rolle. Also das ist das Herrschaftsgebaren in Hinsicht Moral. Deswegen sagt er, jetzt, nachdem das ja nicht mehr bitteschön sein darf, jetzt ist die Lüge nur noch ein linguistisches Problem. Das heißt, mit was für Wörtern lügt man am besten? Wie sieht man den Wörtern an, ob sie gelogen sind oder nicht? Alles das, also rein technisch.
Im Grunde genommen ist das sowas, und da möchte ich nochmal auf ein philosophisches Problem kommen, wie Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne von Friedrich Nietzsche. Der hat ja genau auch diese Wahrheitssucher überführt, dass die mit diesem großen Wahrheitsethos nur ihre ureigensten Interessen verschleiern.
Ja, ich meine, das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das ist ganz genau das, was ich auch meine. Und es kann auch nicht anders sein, da der Nietzsche ja frei war von jener traditionellen Praxis, Wahrheit zu verlangen. Nicht wahr? Sondern er hat das natürlich durchschaut, ist klar.
Diese Offenbarung hat trotzdem was in diesem Roman, in diesen Liebesbriefen, geht es doch immer um die Beichte. Und die Theologin ist ja dann doch enttäuscht, als sie nämlich erfährt aus einem Zeitungsinterview mit dem Titel Gelegenheit macht Liebe, dass dieser Verführer oder dieser Briefschreiber, dieser Anbeter, dieser Schriftsteller Schlupp doch nicht ganz ihr Geheuer ist.
Ja gut, das hat sie, das ist ihre Empfindlichkeit. Ich finde, dass sie da dem Basil Unrecht tut, aber das konnte ich brauchen. Sie hat darin gewittert, ob mit Recht oder nicht. Sie hat darin gewittert, dass eben bei ihm, das in seinem Interview hat er ausgesagt, alles, was er Frauen gegenüber je getan und gesagt hat, kam daher, weil er immer höflich sein wollte zu Frauen. Er wollte es den Frauen immer recht machen. Dann hat die Meier hatte das gelesen und hat gesagt, aha, das war alles. Ich habe gedacht, wir leben da eine Beziehung in höchster Gefühlsnotwendigkeit und für sie war alles nur Höflichkeit. Gut. Und deswegen hat sie das auch als Verrat, und zwar eine Art von Verrat, wie sie ihn nicht erträgt. Nicht diesen spielerischen Verrat, den sie vorher hin und her praktiziert haben, sondern eben ganz nicht annehmbar. Das fühlte sie sich verraten durch diese Höflichkeitsfloskel in allem. Dann muss er ihr zu erklären versuchen, warum das bei ihm so ist.
Aber sie liest gar nicht mehr seine Briefe, das ist ja fast das Ende der Beziehung. Ja. Und dann kommt aber der Dreh. Das ist ja für sie fast auch ein dramatischer Moment in dem Roman.
Ja, dann muss er muss trotzdem schreiben, wenn sie auch geschrieben hat, ich lese keinen Brief mehr von Ihnen, schreibt er trotzdem weiter. Und als immer noch keine Antwort kommt, schreibt er einmal in einem ganz hohen Ton, dass es ein Menschenrecht ist, etwas erklärt zu bekommen. Was ist denn das für eine Mache, dass man Unerklärliches hinnehmen muss, aufhören, ohne es wirklich zu verstehen? Ja gut, dann kommt sie nochmal und erklärt es ihm und dann kommen sie wieder ins Gespräch.
Und dann kommt es sogar zu einem Augenblick, zu einer kurzen Begegnung am Flughafen in Tegel. Und erst danach beginnt eigentlich diese noch gesteigerte, vergeistigte Liebe per iPhone.
Ja, gut. Ich meine, jedes Dings braucht halt auch eine Dramaturgie. Und ich hatte das Gefühl, jetzt ist es Zeit, dass noch etwas passiert. Und dann habe ich sie eben da aneinander vorbei driften lassen. Und was daraus wird, nicht?
Das wollen wir jetzt nicht verraten. Das ist ja auch die Dramaturgie, das Dramatische dann auch, die Steigerung, dann auch die Einsamkeit vielleicht, die im Schubert-Lied schon vorkam. Was mich aber interessiert, ist nochmal diese Form des Briefwechsels. Dafür gibt es ja ein Modell auch für Sie. Diese Figur, diese protestantische Theologin, ist ja eine Karl-Barth-Verehrerin. Und ausgerechnet Karl Barth, dieser Moraltheologe, hatte ja auch einen Briefverkehr und auch einen realen Verkehr mit einer Lollo.
Charlotte von Kirschbaum. Ja klar, also das habe ich kennengelernt, als ich mit dem Roman schon angefangen hatte und das habe ich sehr gerne natürlich kennengelernt. Das ist eben oft so, dass wenn du einen Roman schreibst, dann ist die ganze Welt eine Zulieferung. Du kommst irgendwo hin und schon bietet dir wieder jemand was an, was du in deinem Roman brauchen kannst. Und dass gerade dieser Briefwechsel jetzt erschienen war zwischen Charlotte von Kirschbaum und Karl Barth und dieser Karl Barth für sie diese große Meisterfigur war, ohne Fehl und ohne Tadel. Und der hatte einen Briefwechsel mit einer Charlotte und hatte doch daheim 5 Kinder und so weiter und so weiter. Das hat der Meier gut getan. Nicht? Das hat die gut getan.
Ja, und diese Lolo, wie Karl Barth sie nennt, war ja auch Theologin, war ja auch Beraterin für Karl Barth gewesen. Und vielleicht ist da auch ein Moment in ihrem Roman drin. Da geht es ja auch um Formeln von Karl Barth. Theologie der Hoffnungslosigkeit, auf etwas hoffen, wo es gar keine Hoffnung mehr gibt, auf etwas warten können, auf etwas verzichten können. Das sind ja dann eigentlich auch, ja, man könnte sagen, Momente einer höheren Erotik.
Na gut, also das ist auf jeden Fall, und das kapiert natürlich die Maya mehr als der Basil, weil sie eben aus Karl Barth, negative Theologie und so weiter, dann hat sie allmählich, und das formuliert sie, und da muss der Basil das auch so sehen und verstehen, dann formuliert sie eben, dass unsere Rechtfertigung ist unsere Aussichtslosigkeit. Dass wir Unmögliches probieren und verlangen, das ist unser. Deswegen dürfen wir alles verlangen, was wir wollen, weil es ja unmöglich ist. Das ist natürlich eine tückische Legitimierung für ein sehr riskantes Gefühlsunternehmen. Nicht wahr? Das heißt aber auch, und das ist, glaube ich, sehr menschlich, wenn Sie gestatten, kein Mensch kann auf Aussichtslosigkeit zuleben und andauernd Aussichtslosigkeit ertragen. Du machst dir zwar vor, es ist aussichtslos, aber du hoffst trotzdem, es sei vielleicht doch nicht ganz so aussichtslos. Das ist unsere Kondition.
Sie erwähnen in Ihrem Roman das 13. Kapitel, möglicherweise auch deswegen, Walter Benjamin, die Hoffnung nur für die Hoffnungslosen. Die Hoffnung ist nur da für die Hoffnungslosen. Trotzdem sehnt man sich nach Erlösung.
Ja gut, das ist also jetzt ein Parallelbeispiel. Auf das könnte ich verzichten, aber das habe ich halt auch noch gebracht.
Aber Sie haben sich in letzter Zeit immer häufiger mit solchen theologischen, philosophischen Fragen beschäftigt.
Das höre ich jetzt immer wieder und ich darf mich dann doch auch wundern. Es hat jemand, ein Theologe, hat einen Aufsatz geschrieben, weiß nicht einmal mehr den Namen, das, glaube ich, das Religiöse in dem Werk Martin Walsers, und hat da aufgezählt Stellen von ganz früh, von Halbzeit an bis in die Gegenwart und in Aufsätzen und so weiter. Überall kommt das vor, aber nirgends ist es natürlich ein Buch nur darüber. Es kommt eben überall vor. Und jetzt, seit 2-3 Jahren, ist es ein bisschen ins Zentrum gerückt. Und dann höre ich oder lese in der Zeitung, aha, jetzt ist der Walser so alt und jetzt kommt das halt. Nicht? Das kann ich nicht, das sollen andere Leute so sehen. Ich sehe es nicht so. Ich bin natürlich auch ein Intellektueller, der auch davon lebt, was er alles schon gelesen hat. Und ich habe Kierkegaard gelesen, aus beruflichen Gründen. Und dann habe ich eben einen Roman über unseren ganzen katholischen Himmel geschrieben, der vor allem ein Schönheitshimmel ist. Und dann musste ich sozusagen zwangsläufig auch auf die evangelische Seite kommen. Einfach, weil sie anspruchsvoller ist als die katholische Tradition. Die katholische Tradition ist verspielt, ist ästhetisch, sind schöne Decken gemalt, sind wunderbare Messen und so weiter. Aber die evangelische Denkart ist strenger, radikaler. Also das sieht man natürlich nicht an jedem Theologen, aber an Karl Barth siehst du es, wie radikal da gedacht werden kann. Und das habe ich dann wenigstens doch hineinwirken lassen in meinen Roman.
Martin Walser im Doppelkopf von HR2 Kultur. Wir haben noch einen zweiten Musikwunsch von Ihnen offen. Was hören Sie noch gerne?
Schubert.
Ja, und?
Wer nie sein Brot mit Tränen aß. Und Schumann. Ich habe heute Nacht geträumt. Das ist überhaupt mein Lieblingslied.
Wir hören zunächst Wer nie sein Brot mit Tränen aß von Franz Schubert.
Wir nie die Kummer wollen nehmen.
Christian Gerhard sang »Wer nie sein Brot mit Tränen aß« von Franz Schubert auf Wunsch von Martin Walter im Doppelkopf von H2 Kultur mit Ruthard Stäblein. Wir haben jetzt langsam den Bogen geschafft, dass wir von Ihrem Werk auch ein bisschen zu Ihrer Biografie kommen. Sie haben gerade erwähnt, dass Sie eben Muttersohn war das, ne? Dass Sie eben über den katholischen Himmel einen Roman geschrieben haben und jetzt ist quasi die andere Seite des Himmels geschildert worden, nämlich die evangelische, die protestantische mit dem neuen Roman, das 13. Kapitel. Sie selbst sind ja katholisch erzogen worden, aufgewachsen am Bodensee. Was vermissen Sie denn am meisten an Ihrem katholischen Kinderglauben?
Naja, das klingt ja natürlich jetzt auch so, als würde ich zuerst katholische und dann evangelische Romane schreiben. Ich sage nur, jeder Roman oder ein Roman kann auch, der kann auch einen Himmel über sich haben. Und der Himmel kann so oder so sein, das kommt ja immer wieder vor. Und da war es eben zuerst, das habe ich mal richtig ausgeschöpft, die Tradition, die Schönheitstradition der katholischen Religion in unserer Gegend, also im Oberland. Das ganze Barock in unseren Kirchen, das ist schon etwas sehr Schönes. Und eine Figur in dem Roman sagt, wenn das Jenseits nicht schön ist, dann kannst du es lassen. Nicht? Es muss schön sein. Das ist vor allem, eine Messe muss schön sein. Und solange eine Messe wunderbar gesungen wird, bitte, solange ist man nicht gequält mit irgendwelchen Rechtfertigungsproblemen, gut, die bei den Protestanten natürlich nie ganz aufhören. Und das hat mich dann halt interessiert, beiläufig die radikalere evangelische Tradition da wenigstens hineinwirken zu lassen. Wenn man aus welchen Gründen auch immer eine Theologin als Beruf eine Romanfigur nimmt, dann ist man, glaube ich, verpflichtet zu sagen, woraus besteht denn das, dass die Professor für Theologie ist. Und da muss man das also auch stofflich ausfüllen. Und das habe ich natürlich versucht. Und deswegen alles, was dann mit Karl Barth und so weiter zu tun hat, kommt davon, dass bei mir Romanhelden auch Berufe brauchen. Und die müssen, wenn sie sich gestatten, die müssen stimmen. Die müssen möglich sein. Und diese Maya Schnallin muss so sein, wie eine Professorin für Theologie sein könnte.
Das war ja auch Ihre Stärke, dass Sie schon sehr früh in Ihren Romanen Berufe, die möglicherweise gar nicht so gut angesehen waren zu Ihrer Zeit, wie Werbespezialisten in das Zentrum Ihrer Romane gestellt haben. Aber in einem Roman standen Sie selbst im Zentrum, selbst wenn es nicht 1:1 zu lesen ist und fiktionalisiert war. In Ein springender Brunnen haben Sie viel erzählt von dieser Atmosphäre, in der Sie aufgewachsen sind am Bodensee. Deswegen möchte ich nochmal die Frage von vorhin wiederholen. Jetzt im Rückblick, auch nach diesem Roman, was fehlt Ihnen an Ihrem katholischen Kinderglauben am meisten? Was war das? War das nur der barocke Himmel oder schlägt das Herz der Sehnsucht noch?
Also das weiß jeder, der in einer, sagen wir mal, religiös bestimmten Umgebung aufgewachsen ist. Wenn die Mutter war so und so religiös und der Vater vielleicht so und so. Es ist klar, dass man dann, wenn man älter wird, aus diesen Kindheitserlebnissen und Formeln hinauswächst. Ich habe das auch mal geschrieben, mit den Formeln hat man also Gott geliefert bekommen und genau mit den Formeln verliert man ihn, weil die sind nicht mehr glaubbar, die sind nicht mehr machbar. So war das halt, wenn du als Kind gebeichtet hast und das gemacht hast und das gemacht hast und das hört dann einfach auf. Und dann kommen alle möglichen, also in dem Roman Ein springender Brunnen, da sucht der Johann einfach eine Sprache für sich. Und am Anfang sind es auch die Sprachen der Kapläne, der Pfarrer, der Prediger. Das hat ihm ungeheuer imponiert, wie die auf der Kanzel stehen und mit ungeheuren Spannweiten ihre Arme ausbreiten und wunderbare Sachen sagen. Aber das hält sich dann nicht. Er muss dann ohne diese Reden auskommen und sucht dann da und sucht dann da und sucht dann da, bis er am Schluss zu einer Art Sprache kommt.
Vielleicht ist eine Sehnsucht, zumindest in Ihrem neuen Roman, das 13. Kapitel, doch noch da, der Glaube an Wunder.
Ja, gut. Das ist eine Spezialität, weil die zwei wechseln Briefe und sagen sich dauernd aussichtslos, aussichtslos und tun auch nichts dazu, diese Aussichtslosigkeit real zu korrigieren mit einer Verabredung im Hotel oder so. Und dann begegnen sie einander, ohne es zu wollen, auf dem Flughafen Tegel in Berlin und werden da noch einmal aneinander vorbeigeschoben. Und es ist dann Mayas Aufgabe, das zu festzuhalten und dem Basil zu schreiben. Und sie nennt es dann ein Wunder. Zuerst nennt sie es ein Zeichen, nicht wahr? Das Nicht-Erwartbare, ein Zeichen und dann ein Wunder. Und dann sagt sie noch dazu, ihr Meister, der große Karl Barth, sagt, der Theologe ist immer ein verwunderter Mensch. Also der ist prinzipiell verwundert. Sonst bist du kein Theologe, wenn du nicht verwundert bist. Und da in dem Wort steckt natürlich alles drin. Gut, und sie sagt, ja, das ist ihr Job, das Unfassbare, das Wunder. Und es gibt es natürlich, wer je mit der Bibel aufgewachsen ist, nicht wahr? Der Jüngling von Nain, der Hauptmann von Kapernaum. Auch das Weihnachtsevangelium ist ein Wunder. Wer als Kind mit solchen Wundergeschichten aufgewachsen ist, der hat auch eine Zeit lang dann die Chance, mit so etwas umzugehen, aber auch es zu verlieren.
Und oder umgekehrt, es literarisch zu nutzen und weiter zu verarbeiten.
Ja, ja, gut, also das ist dann ein, da muss man vorsichtig sein. Also ich habe es immer nur als Verlust buchen können. Also jetzt im Springenden Brunnen. Es gibt von mir keine Romane und keine Sätze, in denen ich positiv Gebrauch mache von der religiösen Traditionsanlieferung, sondern das kann ich wirklich nur als Verlust buchen.
Das beruhigt mich, ehrlich gesagt, weil Sie mal in einem Gespräch gesagt haben, für Sie ist Literatur Religion. Eigentlich haben wir jetzt in unserem Gespräch doch die Differenzen immer deutlicher gespürt. Es sind bestimmte Anregungen, die Sie von den Theologen aus der Erinnerung bekommen, aber es ist nicht Religion. Sie versprechen keine Erlösung. In Ihren Romanen kann man nicht die Hoffnung finden, die jede Religion vermitteln muss. Der Jenseitsglauben ist auch nicht vorhanden und so weiter und so fort.
Ja, ja, aber jetzt haben wir auch nur gesprochen von der kirchlichen Praxis, der evangelischen und der katholischen. Und das ist was ganz anderes als von der persönlichen Praxis. Die Maya schreibt dem Basil, und sie nennt das selber ein Bekenntnis. Ein religiöses Erlebnis ist für sie ein Erlebnis der vollkommenen Geschichtslosigkeit. Das reine Hier und Jetzt. Sie sehen, und das ist weit weg von allen kirchlichen Traditionen.
Deswegen zitieren Sie Mark Twain, Die Welle des Heins.
Ja, aber deswegen wollte ich sagen, ist sie auch ganz nah an der Literatur. Das meine ich. Ich sage, Literatur, ganz früher war das eine Sache, die Psalmen. Das Alte Testament, die Geschichten da drin, das war reine Literatur. Nicht? Das hätte niemand gedacht, das ist Religion und das ist Literatur. Das war die einzige Literatur, die es gab. Und dann hat sich das auseinanderentwickelt. Und jetzt habe ich da ein paar Mal ein bisschen davon geträumt, das könnte man doch wieder ein bisschen, die wunderbaren Geschichten, denn das sind die tollsten Geschichten, die das ist da ganz früher, nicht? Wenn die einen Effekt hätten auf uns, dass wir die Sachen wieder ein bisschen, aber gut, das ist Illusion.
Oder Ihr Versuch, ich finde gelungen, das 13. Kapitel, der neue Roman von Martin Walser. In dem Roman selbst sagt der Schriftsteller Schlupp, nachdem er ein Interview mit einer Zeitung gegeben hatte und das übertitelt worden ist, falsch interpretiert worden ist, mit Gelegenheit macht Liebe, sagt ein Schlupp, ich gebe keine Interviews mehr. Ich hoffe, dass Sie jetzt das nicht nach diesem Gespräch doch auch sagen.
Naja gut, das muss man immer sagen. Und das muss man auch meinen. Und ich meine es auch jedes Mal. Die hoffnungslose Situation im Interview, die erlebt man in jedem Interview und sagt sich, komm, jetzt lass es halt. Es wird doch nichts. Und weil es auch Leute, die das Interview zur Kenntnis nehmen, kann es also vorübergehend dazu bringen, den Schriftsteller auch gar nicht mehr zu lesen. Es genügt uns, in unseren Interviews zur Kenntnis zu nehmen, und dann wissen Sie schon alles. Und Sie geben zu, dass das nicht unbedingt einladend ist für einen Autor.
Kann ich verstehen. Ich hoffe trotzdem, obwohl ich gesagt habe oder sagen wollte, provozieren wollte, jetzt war das letzte Interview, würde ich mich natürlich freuen, wenn das allerletzte Interview wäre, aber das wird sicherlich nicht der Fall sein. Martin Walser, ich danke Ihnen recht herzlich für dieses Gespräch im Doppelkopf von HR2 Kultur. Mein Name ist Ruthard Stäblein. Ich frage Sie nur noch nach Ihrem letzten Titel, und da kommt, Sie haben ihn ja schon genannt, da kommt vielleicht Kunst und Religion wirklich zusammen bei Schumann.
Naja, die Musik sowieso, aber das ist Schumann. Ich habe heute Nacht geträumt, gesungen von Christian Gehaar. Von der Wahrheit.